Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht, dem Podcast des Finanzgerichts Münster. Mein Name ist Christian Bohlmann.
Und mein Name ist Vera Niestegge. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen uns heute in dieser Folge des Podcasts mit einer Entscheidung beschäftigen, die ein juristisches Spannungsfeld betrifft, nämlich mit der Frage, was eigentlich passiert, wenn ein Rechtsanwalt selbst Steuerschulden hat und im Rahmen der Zwangsvollstreckung eine Vermögensauskunft abgeben muss. Darf er sich dann auf seine anwaltliche Schweigepflicht berufen und die Namen seiner Mandanten verschweigen, wenn es um möglicherweise offene Honorarforderungen geht? Das ist eine Frage, mit der sich unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem 14. Senat des Finanzgerichts Münster in einem Eilverfahren zu befassen hatten. Dort ging es um die Aussetzung der Vollziehung einer Anordnung, mit der das Finanzamt von einem Rechtsanwalt verlangte, seine Mandanten namentlich zu benennen.
Genau, Christian, du sagst es. Und die Entscheidung, die wir uns heute angucken wollen, die stammt aus Februar 2026. Und ich meine, dass die doch sehr anschaulich zeigt, dass wir es in unseren Fällen doch häufig auch mit einer Abwägung verschiedener Rechtsgüter zu tun haben. Im Streitfall ging es also einmal um die anwaltliche Schweigepflicht, die natürlich für die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege von zentraler Bedeutung ist. Und auf der anderen Seite stand wiederum das öffentliche Interesse an der Durchsetzung von Steueransprüchen und natürlich auch die Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Schauen wir uns unseren Fall also direkt mal genauer an.
Ja, der Antragsteller im Besprechungsfall, der war Rechtsanwalt und schuldete der Finanzverwaltung Steuern. Das Finanzamt betrieb dann die Zwangsvollstreckung und weil die Zwangsvollstreckung nicht auf ganzer Linie erfolgreich war, hatte der Rechtsanwalt bereits im Februar 2025 eine Vermögensauskunft nach § 284 der Abgabenordnung in Verbindung mit § 802 Buchstabe C der Zivilprozessordnung abgegeben. Also das Verfahren, das früher als eidesstattliche Versicherung bekannt war. Die Vermögensauskunft, die dient dazu, dem Gläubiger, hier also dem Finanzamt, möglicherweise bislang unbekannte Vermögensgegenstände und pfändbare Ansprüche des Schuldners offen zu legen. Und der Schuldner muss bei der Vermögensauskunft grundsätzlich sein gesamtes Vermögen angeben. Und dazu gehören eben auch offene Forderungen, die der Gläubiger dann noch pfänden kann.
Genau, aber in unserem Fall, da machte der Anwalt dann im Rahmen der Vermögensauskunft eben keine Angaben zu seinen Forderungen gegen Mandanten, also zu den Honorarforderungen. Damit war das Finanzamt aber nicht zufrieden und hat den Anwalt dann im November 25 nochmal zu einer Nachbesserung der Vermögensauskunft geladen. Begründung, der Anwalt sei eben verpflichtet, auch die offenen Honorarforderungen anzugeben. Das sah dieser natürlich anders. Er sagte den Termin ab und berief sich auf sein Auskunftsverweigerungsrecht aus § 102 Absatz 1 Nummer 3 der Abgabenordnung. Diese Vorschrift erlaubt es unter anderem Rechtsanwälten, die Auskunft über das zu verweigern, was ihnen eben in ihrer Eigenschaft als Anwälte anvertraut und bekannt geworden ist.
Ja, daraufhin wurde der Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft verschoben. Anfang Dezember 2025 erschien der Antragsteller dann an Amtsstelle, verweigerte aber auch dort die geforderte Aufstellung seiner offenen Forderungen unter namentlicher Benennung der Mandanten, einschließlich deren Anschriften. Und seine Begründung war da, dass die anwaltliche Schweigepflicht nach § 43a Absatz 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung und § 203 Absatz 1 Nummer 3 des Strafgesetzbuches ihm verböten, Namen und Adressen seiner Mandanten offenzulegen. Er war weiterhin der Auffassung, er könne sich auf sein Aussageverweigerungsrecht nach § 102 der Abgabenordnung berufen.
Das Finanzamt wiederum hat aber nicht locker gelassen und den Anwalt nochmal zur Nachbesserung geladen. Und in dieser Ladung wurde jetzt ausgeführt, dass ein Anwalt auch nach § 802 CZBO verpflichtet sei, seine Honorarforderungen unter Angabe von Namen und Anschrift der Mandanten und der Forderungshöhe anzugeben. Die anwaltliche Schweigepflicht stehe dem eben gerade nicht entgegen, da es sich um durch Gesetz ausdrücklich gerechtfertigte Angaben handele. Die Nennung der Mandanten und der Forderungshöhe betreffe nämlich grundsätzlich nicht den geschützten Kernbereich mandatsbezogener Geheimnisse. Und ganz wichtig, das Grundrecht des Mandanten auf informationelle Selbstbestimmung trete hinter dem Grundrecht aus Artikel 14 zurück, wonach die Befriedigungsrechte der Gläubiger eben auch zu bewerten sind.
Ja, der Anwalt, also der Antragsteller unseres Besprechungsfalls, der legte dann Einspruch ein und beantragte gleichzeitig die Aussetzung der Vollziehung beim Finanzamt. Diesen Antrag lehnte das Finanzamt unter Verweis auf § 283 Absatz 6 Satz 3 der Abgabenordnung ab. Und daraufhin hat der Antragsteller sich eben an das Finanzgericht gewandt und dort die Aussetzung der Vollziehung der erneuten Ladung zur Nachbesserung seiner Vermögensauskunft beantragt. Das war also der Antrag, über den dann der 14. Senat des Finanzgerichts Münster entscheiden musste, und zwar durch Beschluss vom 17.02.2026.
Genau, Christian, du sagst es. Und schauen wir uns hier jetzt einmal die rechtlichen Grundlagen an. Bei einer Vermögensauskunft nach 284 Absatz 1 Satz 1 AO muss der Vollstreckungsschuldner der Vollstreckungsbehörde auf deren Verlangen Auskünfte über sein Vermögen erteilen. Gemäß § 284 Absatz 2 AO hat er alle ihm gehörenden Vermögensgegenstände anzugeben. Und bei Forderungen, das war ja im Besprechungsfall der zwingende Punkt, sind eben Grund- und Beweismittel zu bezeichnen. Es ist dabei unbeachtlich, ob die Forderung jetzt bedingt, betagt oder unsicher ist.
Ja, und dem gegenüber steht gewissermaßen auf der anderen Seite § 102 Absatz 1 Nummer 3 unter die Buchstaben A und B der Abgabenordnung. Diese Vorschriften besagen, dass unter anderem Verteidiger und Rechtsanwälte die Auskunft über das verweigern können, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut oder bekannt geworden ist. Diese Regelung, die dient dem Schutz des besonderen Vertrauensverhältnisses, das zwischen einem Rechtsanwalt und dem jeweiligen Mandanten bzw. der jeweiligen Mandantin existiert. Und der Schutz dieser Vertrauensbeziehung, der liegt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch im Interesse der Allgemeinheit, nämlich dem Interesse an einer wirksamen und geordneten Rechtspflege.
Geschützt sind dabei aber nur mandatsbezogene Geheimnisse, die einem Rechtsanwalt eben bei der Ausübung oder Anbahnung eines Mandats bekannt geworden sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs umfasst dies sowohl die Identität des Mandanten als auch die Tatsache seiner Beratung. Und wenn man das so hört, dann klingt das ja erst einmal danach, als müsste dann der Rechtsanwalt tatsächlich die Namen der Mandanten nicht preisgeben.
Ja, das könnte man denken. Allerdings ist es so, dass es zu der konkreten Frage im Streitfall, also der Frage, inwieweit ein Rechtsanwalt bei der Vermögensauskunft nach § 284 der Abgabenordnung verpflichtet ist, seine Mandanten zu benennen, noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes. Aber der Bundesgerichtshof, der hat diese Frage für das zivilrechtliche Pendant bereits entschieden. Und der Bundesgerichtshof, der sagt ganz eindeutig, die Verschwiegenheitsverpflichtung des Rechtsanwalts, die steht der Offenbarungspflicht bei der Vermögensauskunft nicht in jedem Fall entgegen.
Genau, der BGH argumentiert dabei so, die Verschwiegenheitsverpflichtung tritt zurück, wenn überragende Interessen des Gemeinwohls oder vorrangige Belange Dritter dies gebieten und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt ist. Es ist eine Güterabwägung vorzunehmen und dabei sind die Geheimhaltungsinteressen des Anwalts und das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zusammen auf der einen Seite zu berücksichtigen und auf der anderen Seite steht das von Artikel 14 Grundgesetz geschützte Befriedigungsinteresse andererseits. Und der BGH kommt nach Durchführung dieser Abwägung zu dem Ergebnis, dass die Belange der Gläubiger insoweit Vorrang haben, als die Angaben der Namen und der Forderungshöhen für die Durchsetzung der Gläubigerrechte eben erforderlich sind.
Ja, genau. Und ganz wichtig ist dabei, dass hier ein der Güterabwägung von vornherein entzogener Intimbereich der Drittschuldner, also der Mandanten, im Streitfall nicht betroffen war. Zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung ist die Benennung der jeweiligen Drittschuldner unverzichtbar, aber der Umstand allein, dass Mandanten Dienstleistungen von Rechtsanwälten in Anspruch nehmen, der ist eben keine überragend geheimhaltungsbedürftige Tatsache. Auf sonstige, insbesondere uneingeschränkt schutzwürdige, persönliche Daten der Mandanten erstreckt sich die Auskunftspflicht dagegen ja gerade regelmäßig nicht.
Genau, und der BGH ist auch nicht das einzige Bundesgericht, das sich mit diesem Fragenkomplex bereits befasst hat. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat die Rechtsfrage schon behandelt und betont, die Pflicht zur Verschwiegenheit des Rechtsanwalts gilt nicht ausnahmslos. Nach § 2 Absatz 3 der Berufsordnung für Rechtsanwälte gilt die Pflicht zur Verschwiegenheit nicht, wenn andere Rechtsvorschriften Ausnahmen zulassen. Und darunter fallen auch allgemeine, nicht berufsspezifische Regelungen. Auskunftspflichten, die das Gesetz jedermann oder einer nicht nach dem Beruf begrenzten Gruppe auferlegt, treffen grundsätzlich auch Rechtsanwälte.
Ja, und das Bundesverwaltungsgericht, das prüft dabei insbesondere, ob das Grundrecht des Rechtsanwalts aus Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes, also die Berufsfreiheit, durch das Auskunftsverlangen unverhältnismäßig eingeschränkt wird und kommt da zu dem Ergebnis, dass angesichts von Art und Umfang der verlangten Angaben, nämlich lediglich Kontaktdaten und Forderungshöhen, die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht eben nur am Rande berührt wird. Und die Belastung ist mit Blick auf den verfolgten Zweck weder unangemessen noch unzumutbar, so das Bundesverwaltungsgericht.
Ja, und wenn wir jetzt wieder zu unserem konkreten Fall zurückkommen, dann muss man sagen, dass der 14. Senat unseres Hauses sich eben diesen beiden schon in der höchstrichterlichen Rechtsprechung vertretenen Auffassungen angeschlossen hat. Dabei betonen die Kolleginnen und Kollegen, bei Abwägung der betroffenen Rechte und berechtigten Interessen müssen auch Steuerpflichtige, die Rechtsanwälte sind, Namen und Anschrift ihrer Mandanten und die Höhe der noch offenen Forderung angeben. Sie können sich also nicht auf das Auskunftsverweigerungsrecht nach 102 AO oder § 203 StGB berufen.
Genau, denn die grundsätzlich aus § 102 Absatz 1 Nummer 3 der Abgabenordnung folgende Verschwiegenheitspflicht, die tritt im konkreten Fall eben wegen des überragenden Interesses des Gemeinwohls zurück. Und der 14. Senat berücksichtigt dabei insbesondere auch den Umstand, dass die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht durch die schlichte Nennung der Mandanten nebst offener Forderungshöhe eben nur am Rande berührt wird. Auf der anderen Seite stehen aber gewichtige öffentliche Interessen.
Ja, und diese gewichtigen öffentlichen Interessen, die hat der Senat auch benannt. Und das ist zum einen natürlich der Grundsatz der Besteuerungsgleichheit. Das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder betont, dass alle Steuerpflichtigen gleich behandelt werden müssen. Also auch Anwälte und andere Steuerpflichtige, die noch steuerliche Rückstände haben. Und zweitens das Gebot, entstandene Steuern im öffentlichen Interesse so weit irgend möglich einzuziehen und dadurch auch Steuerausfälle zu vermeiden. Diese Interessen lassen es zur weiteren Rechtsverfolgung unverzichtbar erscheinen, die Drittschuldner zu benennen, um dann eben auch die Vollstreckungsmaßnahmen, ne, wie weitere Pfändungen zu prüfen und auch ergreifen zu können.
Ja, und die Kolleginnen und Kollegen aus dem 14. Senat, die gehen noch darüber hinaus und verproben das Ergebnis gewissermaßen und stellen dar, dass den Mandanten im Hinblick auf die Geltendmachung von Honorarforderungen sowieso keine uneingeschränkte Erwartung der Vertraulichkeit zusteht. Denn die Mandanten müssen aufgrund der gesetzlichen Regelungen durchaus damit rechnen, dass sie für Honorarforderungen ihres Rechtsanwalts in Anspruch genommen werden können. Das ergibt sich beispielsweise schon aus § 49b Absatz 4 der Bundesrechtsanwaltsordnung, der die Pfändung von Honorarforderungen regelt.
Genau, das bestätigt auch der BFH in seiner Rechtsprechung, der sich ja ansonsten zu diesem Spezialproblem noch nicht konkret geäußert hat. Der BFH sagt aber, dass auch Honorarforderungen von Rechtsanwälten der Pfändung unterliegen. Aber wenn man so eine Forderung eben pfänden kann, dann muss sie ja letztlich auch in der Vermögensauskunft angegeben werden. Sonst wäre ja dieser Pfändungsanspruch wertlos, wenn das Finanzamt gar nicht weiß, wo es pfänden soll.
Genau. Und abseits von diesen hilfsweise Überlegungen grenzt der 14. Senat seine Entscheidung auch negativ ab zu anderen Entscheidungen des BFH, in denen Auskunftsverweigerungsrechte nach § 102 der Abgabenordnung einer Offenlegungspflicht entgegenstanden, stellt aber klar, dass diese Fälle gerade anlassgelagerte Sachverhalte betrafen, etwa die Vorlage von Ausgangsrechnungen oder die Offenlegung von Mandanten in einem Fahrtenbuch. In solchen Fällen sind die Angaben nicht zwingend erforderlich, um die Vollständigkeit von Umsätzen oder die Ordnungsgemäßheit eines Fahrtenbuchs festzustellen. Im vorliegenden Fall dagegen, da war eben die Benennung der Mandanten unverzichtbar, um die Forderung überhaupt vollstrecken zu können.
Ja, das führt jetzt im Ergebnis dazu, dass der 14. Senat den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung abgelehnt hat, da eben aus seiner Sicht keine ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Anordnung des Finanzamtes bestehen. Der Anwalt muss seine Vermögensauskunft um die offenen Honorarforderungen unter namentlicher Nennung seiner Mandanten nebst Anschrift ergänzen. Die anwaltliche Schweigepflicht steht dem eben nicht entgegen.
Genau, der Senat hat allerdings die Beschwerde zum Bundesfinanzhof wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen und das ist auch nachvollziehbar, denn die Frage, wie weit die Offenbarungspflicht bei der Vermögensauskunft geht und wo da die Grenzen der anwaltlichen Schweigepflicht liegen, die hat grundsätzliche Bedeutung und ist, wie wir ja gesehen haben, vom BfH für Paragraph 284 der Abgabenordnung noch nicht entschieden. Der Anwalt hat von seinem Beschwerderecht auch Gebrauch gemacht. Das Verfahren ist dem BfH daher vorgelegt worden. Das Aktenzeichen liegt uns noch nicht vor.
Ja, die Entscheidung zeigt, auch Berufsgeheimnisträger wie Rechtsanwälte können sich bei der Vermögensauskunft in eigener Sache nicht uneingeschränkt auf ihre Schweigepflicht berufen. Das öffentliche Interesse an der gleichmäßigen Durchsetzung von Steueransprüchen wiegt in diesem Fall einfach schwerer als das Geheimhaltungsinteresse. Entscheidend ist dabei die Abwägung, was für die Vollstreckung unbedingt erforderlich ist und was berührt eben auf der anderen Seite den geschützten Kernbereich der mandatsbezogenen Geheimnisse. Hier jedenfalls nicht allein, dass Forderungen vorliegen und auch nicht die Adressen der Mandanten.
Ja, für die Praxis bedeutet das zunächst mal, Rechtsanwälte, Steuerberater und andere Berufsgeheimnisträger, die selbst eine Vermögensauskunft abgeben müssen, können die Nennung ihrer Mandanten und die Höhe offener Forderungen nicht unter Berufung auf ihre Schweigepflicht verweigern. Allerdings beschränkt sich die Offenbarungspflicht auf das für die Vollstreckung Erforderliche. Für den Fall des Paragraphen 284, also Name, Anschrift und Forderungshöhe. Mandatsinhalte oder sonstige vertrauliche Informationen müssen nicht offengelegt werden.
Ja, du sagst es. Und wenn wir das nochmal im Überblick betrachten, dann muss man sagen, dass die Entscheidung doch ein interessantes Licht auf das Verhältnis der verschiedenen Rechtsgebiete wirft. Die Vermögensauskunft nach 284 der Abgabenordnung ist zwar im Steuerrecht geregelt und ein Instrument der Finanzverwaltung, sie orientiert sich aber stark an den Regelungen der ZPO. Und die Rechtsprechung der Zivilgerichte, insbesondere des Bundesgerichtshofs, hat eben hier auch erheblichen Einfluss auf die steuerrechtliche Beurteilung gehabt.
Ja, wer sich tiefer in die Entscheidung einlesen möchte, der findet sie auf unserer Homepage. Die Entscheidung datiert, das haben wir schon angesprochen, auf den 17. Februar 2026 und ist unter dem Aktenzeichen 14V 232 aus 26 veröffentlicht und abrufbar. Da die Beschwerde beim BfH anhängig ist, sind wir gespannt, wie der BfH diese Frage entscheiden wird, halten Sie insoweit auf dem Laufenden und danken Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen alles Gute und sagen bis zum nächsten Mal.
Auch von mir auf Wiederhören.